Niemand in meinem Umfeld hat mich darüber definiert. Meine Eltern nicht, meine Freunde, denen war egal, wie viel Geld ich verdiene oder was ich alles leiste. Denen war wichtig, dass ich glücklich bin, dass ich gute Laune habe, dass man sich gern mit mir umgibt. Und ja, diese Frage wollte ich beantworten. Und im Endeffekt sind wir drauf gekommen, dass diese Adoption schon sehr, 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 sehr viel damit zu tun hat. Und das dachte ich nie.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gesundheitsupdate. Helga Wiesmann, unterstützt von Nupur. Helga Wiesmann, das bin ich. Und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gästin, Anna Donauer. Sie ist Leistungssportlerin und von daher tatsächlich ein besonderer Gast, weil ich habe noch nie mit einem Leistungssportler oder einer Leistungssportlerin gesprochen hier im Podcast und freue mich sehr. Sie ist CrossFit-Sportlerin und ich möchte gerne mit Anna heute sprechen über das Thema Leistung und wie sie das in Einklang bringt mit ihrem Frausein, wie sich's als Frau anfühlt überhaupt auch in einem Leistungssportkontext und natürlich auch mal beginnen ein bisschen mit deiner Biografie. Wie bist du dazu gekommen, diesen Weg zu gehen? Das ist ja ein unglaublich herausfordernder, leistungsorientierter Weg, den also wirklich nicht viele so einschlagen.
Ja, in der Tat. Also vorab vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Die Welt des Leistungssports ist tatsächlich nicht einfach. Auf der anderen Seite sucht man sich das aus. Also jeder, der Leistungssportler ist, der ist das bewusst, der ist das gerne, der möchte das so leben. Und ich verstehe, dass das für viele Außenstehende nicht nachzuvollziehen ist. Also ich, ja, schwer. Wenn ich über mein Leben spreche, über meinen Alltag, wie er aufgebaut ist, über meine Ernährung und ich dann staunende Blicke bekomme oder auch dieses Feedback, na nie würde ich das wollen. Ich verstehe es. Ich verstehe es so gut. Ich habe mich aber dafür entschieden und bin sehr, sehr glücklich mit dem Leben, das ich jetzt leben darf. Ja.
Und wie bist du dazu gekommen?
Es ist passiert, würde ich sagen. Also ich habe in meinem alten Job, ich komme aus der Werbung, also in einer Werbeagentur war ich. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und ich habe ein Ventil gebraucht. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Ich war immer die sportliche Anna und in dieser Berufswelt habe ich das total verloren und auch sehr, sehr ungesund gelebt. Und irgendwann war dann der Punkt, wo auch mein Umfeld gesagt hat, Anna, du musst wieder Sport machen. Und dann habe ich einfach nur eine Fitnessmethode gesucht, um nebenbei ein bisschen fit zu sein, mich besser zu fühlen, was für meine Gesundheit zu tun. Und in diese Sportart, das war dann CrossFit, habe ich mich verliebt und bin dann von der Fitnessmethode eingetaucht in den Wettkampfsport, da CrossFit beides ist, sowohl Fitnessmethode als auch Wettkampfsport. Und ja, das ging dann recht fließend und 2 Jahre in CrossFit war ich dann auch schon im Leistungssport.
Wow. Und dann hast du das tatsächlich, du hast beruflich geswitcht. Du hast zwar in deinem alten Beruf in der Werbeagentur, mit Sicherheit warst du da auch ein Leistungsmensch und hast du es dann einfach verlagert auf eine gesündere Variante?
Definitiv. Also in mir ganz tief drinnen schlummert immer schon ein immenser Leistungsdruck, den ich sowohl im Studium ausgelebt habe. Mir war Mindeststudienzeit wichtig, mir waren sehr gute Noten wichtig. Dann bin ich ins Berufsleben eingestiegen. Aber all dieser Leistungsdruck, der hat mich ein Stück weit kaputt gemacht. Also ich selber und das Glücklichsein und mein Leben ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil ich mich zu sehr auf Karriere und eben das Leisten selbst konzentriert habe. Und da habe ich dann einen sehr scharfen Cut gemacht. CrossFit, muss ich sagen, hat mich da auch ein bisschen rausgerettet, weil ich zum ersten Mal nach vielen Jahren etwas hatte, einen Grund, warum ich aus dem Office rausgehe. Für mich gab es das nicht. Ich war gerne im Office und habe keinen Grund gesehen, früher nach Hause zu gehen oder früher, vor 20 Uhr, das Office zu verlassen. Und auf einmal gab es einen Grund. Und ich habe neue Kontakte geknüpft, habe auch in einer Stadt gelebt, in der ich niemanden kannte. Und durch CrossFit auf einmal hat sich so ein bisschen eine neue Welt wieder geöffnet. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, auch aus gesundheitlichen Gründen, einen totalen Cut zu machen und mal herauszufinden, was mich denn wirklich glücklich macht. Und dann bin ich auf eine Weltreise gegangen Und ja, und hatte dann natürlich auch irgendwie die Zeit, mehr in dieses CrossFit einzutauchen. Und vor allem, CrossFit ist weltweit ein mittlerweile sehr großer Sport geworden. Das heißt, egal in welchem Land ich ankam auf meiner Reise, ich hatte überall ein soziales Netzwerk, ich hatte überall Anknüpfungspunkte, weil man halt die Gemeinsamkeit CrossFit hat. Und so bin ich in diese Welt sehr tief eingetaucht und habe dann eigentlich nur noch trainiert, genau.
Okay, und dann hast du auch angefangen, an Wettkämpfen teilzunehmen?
Genau, also zu meinem ersten Wettkampf wurde ich fast ein Stück weit gezwungen. Man hat mich angemeldet, ohne dass ich es wusste, weil man in mir viel mehr gesehen hat, als ich selbst in mir. Ich war der Meinung, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, Wettkämpfe zu machen. Und ja, habe dann tatsächlich diesen Wettkampf mitgemacht, wollte nicht Letzter werden und habe den dann gewonnen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich talentiert dafür bin und dass sich mein Fleiß bezahlt macht und hatte dann Bock auf mehr, genau. Und dann ging es weiter.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du so einen Wettkampf gewinnst?
Es ist unbeschreiblich.
Das muss doch, ja.
Ja, vor allem, weil ich auch gelernt habe, oder für mich, dass der angenehmere Weg ist, null Erwartungshaltung zu haben, sowohl an andere Menschen als auch ans Leben selbst, also Dinge passieren zu lassen und sie einfach anzugehen, ohne darüber nachzudenken, was passieren könnte und wie es ausgeht. Und gerade wenn du null Erwartungshaltung hast und dann auch noch sowas passiert, dann ist es ja noch mal viel schöner, finde ich. Weißt du, weil wenn du dir zum Ziel setzt, diesen Wettkampf zu gewinnen, dann manifestierst du das so sehr, dass die Überraschung vielleicht viel weniger da ist. Klar freust du dich. Und auf der anderen Seite fällst du aber auch unglaublich tief, wenn du es nicht gewinnst. Und dieses Risiko möchte ich nie eingehen. Ich möchte nicht in ein tiefes Loch fallen in meinem Leben. Deswegen lieber keine Erwartungshaltung. Und somit ist jedes Mal, wenn ich einen Wettkampf gewinne oder meine Leistung übertreffe, ist es ein unbezahlbares und auch unbeschreibliches Gefühl, ja. Ein sehr viel Stolz und sehr viel Dankbarkeit mir gegenüber.
Mhm. Toll. Dankbarkeit dir selbst gegenüber finde ich richtig, richtig schön. Das ist eine Qualität, die darf man sich eigentlich ganz gerne mal mehr entwickeln.
Mhm. Tut gut.
Wie ist das denn in deinem beruflichen Leben jetzt? Du bist als Frau für mich gefühlt in einer Männerdomäne. Das kann aber trügen, weil ich mich da ja nicht wirklich bewege und auskenne. Wie fühlt sich das für dich an?
CrossFit ist ja vor allem von außen betrachtet ein Kraftsport. Im Endeffekt, wenn man dann tief in die Materie einsteigt, ist es das nicht. Also bei uns geht es wirklich darum, fit zu sein in allen sportlichen Bereichen. Also wir müssen eine gute Grundlagenausdauer haben, laufen können, schwimmen können, aber auch sehr viel Kraftsport. Und aufgrund des intensiven Gewichts haben wir halt auch einen sehr, einen sehr muskulösen Körper, wir Frauen in der CrossFit-Szene. Und deshalb, glaube ich, wirkt es nach außen oft so, als wäre es eine Männerdomäne, weil das ja irgendwie ein Männersport sein muss, weil wir auch einem Mann mehr ähneln vielleicht als eine, ich sage mal, Durchschnittsfrau. Das Schöne ist aber, dass innerhalb dieser, ich nenne es mal CrossFit-Bubble, wir null Probleme haben. Also wir werden sehr angenommen von den Männern, wir werden bewundert, wir werden unterstützt. Das ist super schön, vor allem, weil die Männer auch ganz genau wissen, was wir leisten, weil wir im Endeffekt bei einem Wettkampf genau dieselben Anforderungen erfüllen müssen wie ein Mann. Klar bewegen die manchmal mehr Gewichte, aber im Großen und Ganzen machen wir genau dasselbe wie ein Mann. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viel Respekt. Außerhalb dieser Bubble sieht es ein bisschen anders aus. Das stimmt schon. Also da ist es als Frau nicht immer sehr einfach. Das kommt natürlich auch darauf an, wie man selbst ist. Ist man selbstbewusst? Nimmt man viele Dinge gar nicht wahr? Wenn ich schon sehr unsicher bin, dann hat man natürlich viel feinere Fühler und reagiert auf jeden komischen Blick, den man vielleicht bekommt und deutet alles anders. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass wir als Frauen mit sehr vielen Muskeln nicht auch manchmal auch hören, ach, ich finde, das ist ein bisschen zu viel oder möchtest du das wirklich? Und ich sage dann immer, ja, ich möchte das wirklich.
Ja, okay. Und sag mal, wie viel Gewicht kriegst du eigentlich hoch?
Also vom Boden aufheben, also Kreuzheben nennt man das bei uns, kann ich 150 Kilo. Oh. Und über Kopf drücken 95.
Ja. Wahnsinn.
Aber das bringt doch alles viel. Also klar, es ist doch viel Gewicht, keine Frage, aber da steckt ja auch jahrelange Arbeit dahinter und ganz viel Technik. Und natürlich habe ich mir auch körpergewichtsmäßig einiges aufessen müssen, also antrainiert und natürlich gut gegessen, gesund gegessen, aber da spielen schon sehr, sehr viele Faktoren mit.
Wie lange kannst du dir vorstellen, das als Lebensinhalt zu haben, so in dieser aktiven Form?
Tatsächlich sehr lange, wenn ich mich nicht verletze. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, aber im Gegensatz zu sehr, sehr vielen herkömmlichen anderen Sportarten kann man CrossFit wettkampftechnisch sehr lange machen, weil es verschiedene Altersklassen gibt. Also es geht sogar rauf bis plus 60. Und auch diese Personen stehen auch noch im Rampenlicht, haben gute Sponsorverträge, bekommen ihre Aufmerksamkeit bei der Weltmeisterschaft. Also da kann man tatsächlich noch sehr lange wettkampfmäßig in dieser Welt bleiben. Mhm.
Okay, und hast du das auch vor?
Schwierig, weil ich eben, ich habe aufgehört zu planen in meinem Leben. Ich mag nicht sagen, was kaputt gemacht in der Vergangenheit, aber sehr viel nur in meinen Strukturen und Plänen gelebt und dann sehr, sehr oft auf das Hier und Jetzt vergessen. Deswegen mir vorgenommen, mal ein bisschen weniger zu planen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, wenn ich das dann noch möchte. Stand jetzt ist, dass ich diesen Sport liebe und nicht damit aufhören möchte. Und wenn das in 5 Jahren noch so ist und in 10 Jahren, dann mache ich das auf jeden Fall noch. Also vorstellbar ja, wäre aber auch nicht überrascht, wenn mein Leben sich in 5 Jahren in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ich bin da sehr offen. Alles, was mich glücklich macht, darf gerne in mein Leben.
Schön. Und wie beeinflusst dein Sport deine Körperfunktionen als Frau?
Sehr stark, vor allem wenn man sehr feinfühlig ist, und das muss man in diesem Sport. Wir achten auf jede Kleinigkeit und natürlich nimmt man dann auch sehr vieles wahr. Vor allem als Frau, jetzt bezogen zum Beispiel auf den Zyklus, natürlich hat das Training einen sehr, sehr starken Einfluss, aber auch der Zyklus auf das Training. Also das geht in beide Richtungen. Bei mir persönlich, ich habe da eine kompliziertere Geschichte. Zyklus gibt es bei mir oder gab es lange nicht. Ich bin mit meiner Ernährungsberaterin und meinem Coach dran, dass wir das wieder so ein bisschen in mein Leben bekommen. Ich kenne das aber auch von sehr, sehr vielen Mitstreiterinnen, dass der Zyklus ausbleibt. Das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich hormonell, wir haben vor allem auf meinem Niveau, ist das Testosteron oft genetisch bedingt und wir sind froh, dass es so ist, eher höher als bei einer Durchschnittsfrau. Wir haben geringeres Körperfett, wir setzen unserem Körper einem sehr hohen physischen Stress aus und das alles sind Gründe. Wir essen auch nicht sehr, sehr fettreich und Fett ist ja auch wichtig für die Hormone. Das heißt, gesund ist es nicht, muss ich dazu sagen. Das ist aber kein Leistungssport und wir sind uns dessen bewusst und versuchen innerhalb dieses Leistungsrahmen das Bestmögliche für unsere Gesundheit zu tun. Aber einen Einfluss hat's natürlich schon. Ja.
Okay. Wie muss ich mir das vorstellen, wie du dich ernährst? Weil du musst ja mit Sicherheit unglaublich präzis dich ernähren, was die Verteilung von Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate angeht.
Genau. Also bei mir ist es so, ich arbeite sehr eng mit meiner Ernährungsberaterin zusammen. Ich mache jedes Wochenende einen Plan für meine Woche, weil der nicht immer gleich aussieht. Ne? Man hat irgendwelche Termine, Meetings, wie auch immer. Und sie hat einen genauen Plan, wann ich was trainiere. Und dementsprechend plant sie mir, also jeder Tag ist unterschiedlich von meinen Makros her, also Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Und ich achte eigentlich bei jeder Mahlzeit drauf. Das heißt, mein Frühstück muss eine gewisse Verteilung haben. Während dem Training nehme ich was zu mir, direkt nach dem Training. Das heißt, ich achte auf Zeitpunkte und ich achte natürlich eben auf die Verteilung. Das klingt nach außen hin immer nach einer schweren Diät. Es ist eine Ernährungsform, die für einen Leistungssportler wichtig ist. Wir brauchen genügend Energie und eben Kalorien. Aber ich esse sehr, sehr viel. Vielleicht hört man das auch schon raus. Also ich sterbe keinen Hungertod, ganz im Gegenteil. Oft esse ich etwas, obwohl mir gar nicht danach ist, aber mein Körper braucht das halt. Also Kalorien bewege ich mich sehr hoch oben, ja.
Aber das klingt für mich sehr kontrolliert, als wäre dein Essverhalten dadurch in einer Art Kontrolle. Gibt es da für dich dann auch ein Gegengewicht, wo du sagst, jetzt lasse ich alle Fünfe gerade sein. Gibt es das überhaupt noch?
Das gibt es und das ist auch unglaublich wichtig, weil das Essverhalten sonst zu gestört wird. Und ein Stück weit ist es das schon. Also das Essverhalten eines Crossfitters, der ganz genau trackt, so wie ich, das ist ein Stück weit gestört. Und es ist auch gar nicht einfach, das rauszubekommen. Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt vornehme, zum Beispiel dieses Wochenende, ich fahre zu Freunden und habe vor, und das auch abgeklärt mit meiner Ernährungsberaterin, mal bewusst nicht zu tracken, mal einfach zu essen, wonach mir ist. Ich weiß aber jetzt auch schon, dass man trotzdem so ein bisschen aufpassen wird. Nach vielen Jahren Tracken hat man schon ein Grundgefühl, was ja auch gut ist, wie viele Kalorien etwas hat, wie viel sind 100 Gramm. Ich kann das ziemlich gut mit Augenmaß messen. Und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man mal nicht loslässt. So. Und das begleitet mich prinzipiell in meinem Leben. Ich liebe Kontrolle. Ich mag das. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Aber genau das muss ich definitiv auch noch lernen, ein bisschen lockerer zu sehen. Aber um darauf zurückzukommen, diese Phasen gibt es. Diese Phasen gibt es auch mal länger, weil ich auch einfach nicht ausgebrannt sein möchte von dieser ganzen Kontrolle. Das heißt, manchmal gibt es auch Phasen, wo ich 1-2 Wochen lang nicht tracke. Und das ist für mich schon sehr, sehr viel und sehr lange.
Ist das dann so, dass du nach den 2 Wochen das Gefühl hast, du musst da wieder richtig einsteigen? Oder und gelingt es dir dann da auch mal wirklich loszulassen?
Loszulassen gelingt, wobei es dann sehr oft mal in ein anderes Extrem umschwankt, dass wenn man sich denkt, so und jetzt aber richtig, dass man dann weit über die Stränge schlägt. Ich kenne auch bei vielen Menschen, die eine Diät halten, um abzunehmen und 6 Tage die Woche in ein ganz hohes Kaloriendefizit fahren, ein zu hohes meistens, und dann am Sonntag ist Cheat Day oder am Samstag und dann wird alles gegessen. Und das Problem ist aber, dass man sich den Wochenschnitt komplett kaputt macht, weil man an diesem einen Tag dann super schnell mal 5, 6, 7.000 Kalorien isst. Das geht unglaublich schnell. Und da ist bei mir auch ein Stück weit die Gefahr, wenn man sich zu viel verbietet, und das versuche ich innerhalb meiner Diät nicht, wenn man sich zu viel verbietet, dann hat man natürlich Lust, mal über die Stränge zu schlagen. Und deshalb versuche ich innerhalb meiner vorgegebenen Kalorien und Makros trotzdem zu essen, wonach mir ist. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich nur Reis und Hühnchen und Brokkoli esse wie ein Bodybuilder, sondern bei mir gibt es eigentlich jeden Tag Nudeln. Ich esse unglaublich viel Mandelmus, also ganz viel Obst, alles, wonach mir ist. Ich versuche einfach nur industriellen Zucker ein Stück weit wegzulassen, und je weniger verarbeitete Lebensmittel ich esse, desto besser.
Ja, das klingt ja nun nicht ungesund.
Nee, also ungesund auf keinen Fall. Für die Psyche ist es nicht immer so gesund.
Ja. Mal, ne? Fit für ein gesundes und glückliches Leben? Dazu gehört auch eine gute Verdauung. Und dafür sind die Experten von Nupur für Sie da. Schauen Sie doch einmal in unseren Shop. Unsere Probiotika und die Nahrungsergänzungen www.nupureshop.com, und bei Ihrer ersten Bestellung erhalten Sie 5 Euro Rabatt. Wir freuen uns auf Sie. Wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, dass du einen Burnout hattest und dass du innerhalb dieser Situation dich entschlossen hattest, eine Psychotherapie zu machen und da ein Thema bearbeitet hast, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, aber mit dem Thema Leistungssport gar nicht so viel zu tun hat, nämlich, dass du adoptiert wurdest als kleines Kind, als Säugling noch, gell?
Baby, genau.
Ja, als Baby. Magst du darüber erzählen?
Sehr, sehr gerne. Also genau, es war so, dass ich aufgrund meines Leistungsdrangs, wie eingangs schon besprochen, ja, sehr, sehr viel gearbeitet habe damals in der Werbeagentur, und es war einfach zu viel. Aber es ist auch meine eigene Schuld. Ich wusste es nicht besser. Ich dachte, dass das ist halt so, wenn man Karriere machen möchte, dann muss man dementsprechend viel arbeiten. Und irgendwann ging dann einfach nichts mehr. Also ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. Mein Körper hat ganz laut geschrien, lange, und ich habe nie hingehört, und mich dann im Endeffekt für eine Psychotherapie entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich da aus eigenen Mitteln nicht mehr rauskomme. Ich war gefangen in meinen Zwängen ein Stück weit, auch mit meinen Ängsten, und ich kam da nicht raus. Und habe dann für mich auch beschlossen, mir da Hilfe zu holen, weil es viel einfacher geht. Also da für mich ist Psychotherapie der größte Luxus, den es gibt, weil es geht nur um mich. Ich setze mich da mit einem Spezialisten zusammen, der das Werkzeug hat, mir zu meinem Glück zu verhelfen. Und es geht nur um mich. Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit und gehe da auch immer wieder nochmal hin, wenn ich ein paar Fragen an mich habe. Und und innerhalb dieser, es war dann ein Jahr, war ich dann in Psychotherapie, sehr intensiv auch, also wöchentlich, irgendwann 2-3 wöchentlich. Wollte ich natürlich diese Frage beantworten, warum bin ich so? Warum fühle ich mich nur dann wertvoll, wenn ich leiste? Warum definiere ich mich darüber? Weil niemand in meinem Umfeld hat mich darüber definiert. Meine Eltern nicht, meine Freunde, denen war egal, wie viel Geld ich verdiene oder was ich alles leiste. Denen war wichtig, dass ich glücklich bin, dass ich gute Laune habe, dass man sich gern mit mir umgibt. Und diese Frage wollte ich beantworten. Und im Endeffekt sind wir drauf gekommen, dass diese Adoption schon sehr, 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 sehr viel damit zu tun hat. Und das dachte ich nie. Also ich bin immer sehr transparent mit dem Thema Adoption umgegangen, habe viel drüber gesprochen, weil es mir auch wichtig war in Sachen Aufklärung. Aber dass das emotional ganz viel mit mir macht, im Unterbewusstsein, das wusste ich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich da je drauf gekommen wäre, wenn ich nicht in Psychotherapie gewesen wäre. Ja.
Okay. Und das, obwohl du als Kleinstkind adoptiert wurdest und deine Eltern jetzt, die sind damit offen umgegangen, oder?
Genau, es gab bei uns jetzt nie den Moment, dass man sich mit uns an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, liebe Kinder, also ich habe noch eine Schwester, die auch adoptiert wurde, ihr seid nicht unsere Kinder. Also das gab es nicht, also es gab auch diesen Schockmoment nicht und ich kann das auch niemandem empfehlen, so zu machen, sondern von klein auf wurde ganz, ganz, ganz transparent damit umgegangen. Und genau deshalb dachte ich auch, also für mich war es immer so, es ist nicht wichtig, wer dich auf die Welt bringt, sondern es ist nur wichtig, wer dich erzieht, wer dich dein Leben begleitet und dir alles beibringt. Und habe dann aber gemerkt, dass es ist halt so, man ist genetisch ein Teil von dieser Person. Ich bin ein bisschen, ein Stück weit diese Person. Ich war 9 Monate im Bauch, ich habe ganz viel mitbekommen und wenn man dann die leibliche Mutter abstößt, und das habe ich gemacht, ich habe sie gehasst, sehr, sehr lange, weil sie einfach in eine Drogenwelt abgetaucht ist, weil sie nicht stark genug war, mich aufzunehmen, weil sie mich auch nicht wollte. Und natürlich als Kind, wenn man 9 Monate lang ein Teil von einer Person ist, die einen nicht möchte und die sich nicht auf dich freut, das bekommt man alles so ein Stück weit mit. Für mich war sicher auch noch ausschlaggebend, dass ich, also als meine Mutter schwanger war oder als ich zur Welt kam, war sie gerade im Taxi. Also ich bin im Taxi auf die Welt gekommen und der Taxifahrer, der wollte nicht ins Krankenhaus fahren, sondern zur Polizei, weil er Angst hatte, dass er seine Kohle nicht bekommt. Und somit kam ich quasi auf die Welt und hatte in dem Moment niemanden. Es war der 29. Dezember, es war recht kühl und ich war auf der Straße und Passanten haben mich natürlich als Baby auch nicht angegriffen, ne? Da ist viel Blut. Meine Mutter sah natürlich auch wahrscheinlich nicht sehr vertrauenswürdig aus. Man hatte Angst vor AIDS, vor irgendwelchen Krankheiten. Das heißt, in den ersten Sekunden meines Lebens, in den ersten Minuten, musste ich als Baby entscheiden, möchte ich jetzt kämpfen und leben oder nicht. Und das, glaube ich, ist definitiv für ein Kind in diese ersten Minuten unglaublich wichtig, dass man Wärme bekommt, Liebe, weil im Bauch, da ist es warm, da ist es dunkel und da ist es leise und dann kommt man raus und es ist kalt, es ist hell und es ist laut und das ist ein Schock und da hätte ich wahrscheinlich jemanden gebraucht in dem Moment und dann ist es ja trotzdem so, bis man dann bei den Pflegeeltern ist und das dauert ja einige Wochen, hat man immer wieder unterschiedliche Bezugspersonen. Einmal ist es die Schwester, dann ist es die Schwester. Das heißt, diese eine Konstante, diese Bezugsperson, die gab es nicht. Ja. Und das hat sehr viel mit mir gemacht. Deswegen wurde ich, glaube ich, zu so einem Kämpfer, würde ich mal sagen. Und habe natürlich dann auch in meiner beruflichen Laufbahn immer versucht, das, was meine Mutter nicht geschafft hat, zu kompensieren. Aber im Endeffekt bin ich drauf gekommen und habe das auch gelernt, dass ich meiner Mutter verzeihen möchte, aber nicht von oben herab nach unten blickend mitleidend verzeihend, sondern zu erkennen, dass wir auf Augenhöhe sind. Und das ist erst vor kurzem passiert, obwohl meine Therapie 3-4 Jahre zurückliegt. Ich habe erst vor kurzem erkannt, dass ich trotzdem, obwohl ich ihr verziehen habe, war ich nie mit ihr auf Augenhöhe. Ich habe mich trotzdem immer ein bisschen über ihr stehend gesehen und bin aber mittlerweile draufgekommen, dass wir komplett gleich sind, dass wir beide unsere Süchte haben. Bei mir ist es Leistung, bei ihr waren es damals die Drogen. Also wir sind komplett gleich, wir haben es nur anders ausgelebt. Ich in einer sozial anerkannten Sucht, nämlich Sucht nach Leistung, nach Anerkennung. Und bei ihr war es eben eine sozial nicht anerkannte Sucht. Aber im Endeffekt sind wir halt komplett gleich. Und seit ich für mich das verstanden habe, geht es mir viel besser einfach mit der in Sachen Selbstliebe, in Sachen Selbstakzeptanz und so weiter. Ja.
Wow, was für eine Story. Hm. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Das ist schon was sehr Besonderes, finde ich. Hm. Und kennst du deine Mutter, deine leibliche?
Nein, also die ist schon, meine leibliche Mutter ist im Jahr 2000 gestorben an unbehandelten Brustkrebs damals. Ja. Und somit habe ich, also ich habe dann in einer Forschung, also eine meiner engsten Freundinnen ist Polizistin und die hat mir zum Geburtstag mal, das war immer so mein einziger Wunsch, ein Bild von meiner Mutter zu haben, ne? Und die hat ein Jahr lang recherchiert und ist dann echt, hat mir dann so eine kleine Truhe geschenkt mit einem Bild von meiner Mutter. Ich glaube, das darf man gar nicht sagen, weil ich glaube, so legal war das gar nicht, dass sie da als Polizistin draufkam. Aber
sollen alle weghören.
Ja, genau. Und das war für mich so das erste Mal, sie zu sehen. Sie hatte damals auch einen Sachwalter, der sehr vieles niedergeschrieben hat von ihrem Leben. Das heißt, ich hatte so ein paar Informationen, wie sie gelebt hat, wie sie war. Und in dieser Recherche dann danach bin ich dann auch auf ihre Cousine und so gestoßen und habe da so, ja, man hat sich mal getroffen, habe das aber nie intensiviert, weil ich trotzdem nicht das Gefühl hatte, dass mir was fehlt. Also ich habe mich trotzdem nie wirklich entwurzelt gefühlt, da ich ja eine tolle Familie habe, die zwar nicht meine leibliche Familie ist, aber es fühlt sich so an. Also für mich war da nicht die Notwendigkeit da. Bei meiner Schwester ganz anders. Die hat sehr intensiven Kontakt zu ihren Verwandten. Also Mutter ist auch schon gestorben, aber zu ihren Verwandten. Meine Schwester hat das mehr gebraucht als ich, ja.
Okay. Und diese Geschichte deiner Geburt, wie hast du die recherchiert?
Das wurde alles vom Sachwalter niedergeschrieben. Also dass meine Mutter ja schwer drogenabhängig war, aber trotzdem einiges an Geld damals auch geerbt hat, durfte sie natürlich nicht über ihr Geld verfügen, weil sonst wäre das nur in Drogen geflossen. Und der hat sie da so ein Stück weit begleitet. Und der hat dann, ich glaube, es waren 9 A4 Seiten geschrieben über ihr Leben, über ihre Krankheiten. Und das war das Einzige, was ich vom Jugendamt bekommen habe, ja.
Das Vermächtnis deiner Mutter.
Genau, quasi.
Mhm. Wow, so kann es gehen. Und jetzt finde ich es wirklich sehr geeignet, auch darüber zu sprechen, wie du dich eben beruflich noch aufstellst. Der eine Aspekt ist ja, dass du selber Leistungssportlerin bist. Und der andere Aspekt ist, dass du andere, die Leistungssport oder CrossFit betreiben möchten, dass du die coachst. Genau. Und dass du da eine riesige Arbeit machst, diese Menschen zu betreuen. Magst du darüber noch erzählen?
Ah, sehr gerne, sehr gerne. Also beruflich, genau, stelle ich mich so auf, dass ich zum einen Leistungssportler bin, wobei man auch sagen muss, man davon nicht direkt leben kann, wie jetzt zum Beispiel ein Fußballer. Ne? Es gibt keinen Verband, der mir monatlich Gehalt zahlt, wie auch beim Tennis und. Und auch Siegerprämien sind teilweise gut, aber es ist jetzt nicht so, dass man nur davon leben könnte. Aber ich habe das Glück, Sponsoren zu haben, die mich da auf dem Weg sehr unterstützen. Das ist das eine, also als aktiver Athlet, aber auch als Coach. Das heißt, zum einen halte ich Seminare, gebe auch teilweise Privattraining, wenn mir danach ist. Aber mein Hauptbusiness ist das Online-Business. Das heißt, dass ich Menschen online auf ihrer CrossFit-Reise begleite. Das muss gar nicht zwingend der Leistungssport selbst sein, sondern auch Menschen, die es wirklich nur als Fitnessmethode machen wollen, besser werden wollen, optische Ziele verfolgen und, die unterstütze ich. Also meine Zielgruppe ist wirklich jeder, der besser werden möchte im CrossFit, ist bei mir richtig. Genau, das ist auch spannend. Wenn es jetzt nur Leistungssportler wären, dann wäre es vielleicht für mich auch ein bisschen zu eintönig. Also ich mag das, dass ich da so viele unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Zielen bei mir im Team habe.
Welches sind denn da so die hauptsächlichen Themen, die dir begegnen? Was macht es den Menschen schwer?
Die Menschen stehen sich immer selber im Weg. Das ist wirklich, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich habe das so oft, dass mir Menschen schreiben, ja, heute war kein guter Tag, das und das habe ich echt schlecht gemacht. Und dann schaue ich mir die Ergebnisse an und sage, ich sehe das ganz anders. Das ist voll gut. Vor allem vergiss nicht, du hast ja heute 6 Stunden gearbeitet, hast dann dein Kind vom Kindergarten abgeholt, dem Kind noch schnell was gekocht, das zur Oma gebracht und bist dann ins Training gedüst und hast dann um 7 Uhr abends noch die Leistung rausgeballert. Voll gut. Und dann sagen die, ja, stimmt, wenn du das so sagst und wenn du das so siehst, okay, dann freue ich mich. Wo ich mir oft denke, warum nicht gleich von vornherein oder warum nicht ohne Erwartungshaltung ins Training gehen und gucken, was passiert und mich dann als Coach evaluieren lassen. Aber man sieht sich immer sehr verzerrt, aber ich glaube, das ist auch heutzutage allgemein in der Gesellschaft leider ein bisschen so, dass man immer das Gefühl hat, man muss noch ein bisschen mehr machen und dass man dieses Feedback von außen halt sehr braucht, ne? Dass man jemand anderen braucht, der einem sagt, ob das gerade gut war oder ob das gerade schlecht war. Man verlässt sich selten auf sich selbst.
Ich stelle es mir halt auch so vor, wenn jemand sich entscheidet, jetzt ich möchte CrossFit machen und ich möchte körperlich mich verändern, dann fällt man ja aus einem Muster raus. Also zum Beispiel typisch weiblich mit einer bestimmten Verteilung und so weiter und so fort. Und ist in dem anderen ja auch noch längst nicht zu Hause.
Ja.
Ist das ein Thema?
Absolut. Das ist so eine Zwischenwelt. Und ich habe das immer wieder, dass mir Frauen sagen, boah, eigentlich, meine Schultern werden immer breiter und ich finde es eigentlich voll schön. Aber meine Freunde, die alle kein CrossFit machen, die sagen mir, ich soll aufpassen und es soll nicht zu viel werden. Dieses Thema gibt es immer wieder. Und auch bei mir ganz am Anfang, als man so begonnen hat, definierter zu sein und mehr Muskelmasse aufzubauen, dass auf diesem Weg, ne, wo in die Richtung, wenn man sich dahin begibt, dass man da noch sehr viel Input von außen bekommt, Leute, die einen aufhalten wollen, so ein Stück weit, wenn man dann tatsächlich so wie ich schon lange da angekommen ist und der Zug ist abgefahren, ich kann meine Muskeln nicht mehr verstecken, dann hat man es natürlich auch schon akzeptiert. Mein Umfeld weiß, dass ich das so mag und dass mir das egal ist, ob das jetzt jemand anderer schön findet oder nicht. Ich trainiere nicht der Optik wegen, sondern ich möchte leisten. Ich bin sehr stolz, dass mein Körper viel leisten kann und dafür braucht er diesen Muskelapparat als Schutz. Aber dieser, wie du es richtig sagst, diese Zwischenwelt ist sehr oft sehr schwierig und da versuche ich auch wirklich den Frauen mitzugeben, dass sie für sich entscheiden sollen, was sie gut finden und was nicht. Weil Fakt ist, wir können es niemals allen recht machen. Wir werden immer für jemanden zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein, zu laut, zu leise sein. Wir werden es niemals allen recht machen können. Also ist doch die schlauste Variante zu sagen, wenn ich es doch eh nicht allen recht machen kann, dann mache ich es doch mir recht. Weil das ist absolut die safeste Variante, um glücklich zu sein. Und wenn man das, was man ist, mit einem gewissen Selbstbewusstsein nach außen trägt, dann wird keiner ankommen und dir sagen, dass er das blöd findet. Das traut man sich nicht. Also ich bekomme nie negatives Feedback. Und vielleicht, es gibt sicher Menschen da draußen, die sagen, oh, viel zu breit. Aber man sagt es ja nicht. Man traut sich es nicht mehr zu sagen. Und es wäre für mich auch total egal. Ich bin noch nicht, ich weiß doch, wie ich aussehe, so. Aber für mich ist es total okay.
Cool. Du sagst jetzt schon wiederholt, es geht mir darum, glücklich zu sein. Und hast du es dir durch deine berufliche neue Ausrichtung, also ist ja jetzt nicht mehr ganz neu, aber egal, hast du das erreicht? Und vor allem auch die Frage, spürst du das Glück in deinem Tag?
Ja. Ich spüre das Glück in meinem Tag, weil ich jeden Tag entscheiden kann, wie er aussieht. Das heißt, ich beschwere mich auch nie über irgendetwas, weil es immer meine eigene Entscheidung ist. Selbst wenn ich jetzt spät abends noch lang arbeite, dann ist das meine Entscheidung. Ich muss es nicht tun. Ich muss es nicht machen. Und dadurch, dass das jedes Mal eine Entscheidung aufs Neue ist, fühle ich mich sehr, sehr frei. Ich habe das Glück, einen Job zu machen, den ich mir ausgesucht habe und den ich wirklich liebe. Und natürlich hat auch mein Job, wie jeder andere, auch dunkle Phasen bzw. Schattenseiten. Ich habe Gott sei Dank mittlerweile auch eine Buchhalterin, ich mag das nicht machen. Aber es gibt natürlich auch langweilige Parts von meinem Job oder Ich arbeite sehr, sehr viel am Wochenende, sehr viel spätabends oder eigentlich immer durchgehend, bin immer am Handy. Aber auf der anderen Seite darf ich entscheiden, wie lange ich schlafe. Ich trainiere zweimal am Tag. Das wäre mit einem normalen Job niemals möglich. Das heißt, ich habe mir in der Vergangenheit die Freiheit erarbeitet, die ich heute lebe. Ich darf mir mit einem Job meinen Lebensunterhalt verdienen, den ich liebe, und darf noch dazu mir meine Freizeit und mein Training gestalten, wie ich das für richtig empfinde.
Wow. Und dann passt da für mich jetzt tatsächlich doch noch. Ich habe gedacht, ich frage das nicht, aber es passt doch noch hin. Wann immer man dich googelt oder was von dir sieht oder so, kommt das Thema Anna Makes Butter. Und die Geschichte, die möchte ich jetzt doch wirklich gerne noch hören, auch wenn du sie bestimmt schon 1000 Mal erzählt hast.
Ich glaube 2000 Mal, aber ich erzähle sie so gerne auch noch das 2001. Mal. Genau, also auch eben auf Instagram findet man mich auch unter Anna Makes Butter. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich nur die, dass ich glaube, ich war 12, 13 Jahre alt und war in irgendeiner Krise. Wahrscheinlich habe ich eine 3 in Mathe geschrieben, ich weiß es nicht.
Und, ach Gott.
So ungefähr. Und meine Mutter hat mir damals eine Geschichte erzählt, die mich bis heute begleitet. Und die Geschichte geht so. 2 Frösche spazieren über den Bauernhof und sehen einen Eimer und wollen wissen, was in diesem Eimer drinnen ist. Und springen in diesen Eimer und da drinnen ist Milch. Und sie schwimmen herum in dieser Milch, in der Sonne, toben sich aus. Und irgendwann wollen sie wieder aus diesem Eimer raus und merken aber, dass sie aufgrund der Flüssigkeit nicht aus diesem Eimer rauskommen. Und vor allem der eine Frosch wird panisch und sagt zum anderen, ja Alter, wir kommen da ja niemals aus diesem Eimer raus. Ich kann doch nicht ewig herumschwimmen. Und der andere sagt, komm, versuch dich zu beruhigen, wir werden eine Lösung finden. Wir paddeln jetzt einfach mal weiter und wir denken nach. Und sie paddeln und es vergehen Stunden und der pessimistische Frosch wird immer unrunder und er sagt doch, ey, ich werde jetzt aufgeben. Ich gebe jetzt auf, ich höre jetzt auf zu paddeln, weil wir kommen hier niemals raus. Und der optimistische Frosch versucht ihn zu überzeugen, dass es eine Lösung gibt und dass er nicht aufgeben soll. Aber der pessimistische Frosch gibt auf und hört auf zu paddeln, geht unter und ertrinkt. Und der optimistische denkt sich, nee, ich gebe auf keinen Fall auf, egal was passiert. Ich paddle jetzt bis zum bitteren Ende und ich glaube fest dran, dass ich da eine Lösung finden werde. Und durch dieses ganze Paddeln wird die Milch zu Butter. Und er hat Butter gemacht und er entkommt aus diesem Eimer. Und die Moral von der Geschichte ist eben, dass man, und das Leben ist nicht immer einfach, das ist Teil des Lebens, das ist ganz normal, das gehört dazu, wie die guten Phasen, dass man sich durch diese schlechten Phasen ein Stück weit durchpaddelt und Butter macht und darin vertraut, dass es wieder gut werden wird und dass die gute Phase danach auch wieder kommen wird. Und somit habe ich immer in meinem Leben, wenn mal eine schwere Phase war, habe ich immer gesagt, so, ich mache jetzt Butter, und dann wusste mein ganzes Umfeld, okay, sie hat da irgendein Problem, aber sie meistert das schon. Und so hat sich das irgendwie durch mein Leben gezogen, soweit, dass meine Klienten, meine Athleten, wir sind alle Team Butter. Und ich lese das immer wieder, dass sie sagen, boah, heute war eigentlich ein Kacktag, aber ich bin zum Training und habe Butter gemacht. Und somit wurde das zu einer sehr schönen Metapher, die mich begleitet. Ja,
ja, und die vor allem unglaublich zu deinem Leben passt. Also man könnte ja fast sagen, es ist die Geschichte deines Lebens, oder?
Ja, definitiv. Und zu meinem 30., ich bin jetzt 31, zu meinem 30. hat mir meine Mutter, hat sich auf die Suche begeben nach diesem Buch. Also es gibt ja diese Frösche-Geschichte, gibt es ja auch als Kinderbuch. Ja. Und sie hat auf irgendeinem ganz alten Flohmarkt, hat sie dann im Endeffekt dieses zerranzte Buch gefunden mit dieser Froschgeschichte und hat mir das dann zum 30. Geburtstag geschenkt. Und so hat sich der Kreis geschlossen.
Mhm. Wow.
Ja.
Jo. Boah, Anna, was für eine Geschichte. Danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so nah hast teilhaben lassen.
Sehr gerne.
Ist mir eine Ehre. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch haben konnten. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen irre viele Athleten, die dich in Anspruch nehmen, weil man merkt einfach, dass du sehr genau weißt, wovon du sprichst. Und möge dir der Erfolg hold sein und ein tolles Leben.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.